SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Tobias Esch ist zu Gast. Schönen guten Morgen.
Hallo.
Sie sind Gesundheitsforscher, Sie sind Neurowissenschaftler, Allgemeinmediziner. Sie sind an der Universität Wittenherdecke Professor für integrative Gesundheitsförderung. Ganz, ganz viele Jobs. Und Sie gucken aus so vielen Perspektiven auf das Thema Gesundheit. Und was ganz spannend ist bei Ihnen, dass Sie so viele Widersprüche erkannt haben. Zum Beispiel sind die Deutschen Weltmeister darin, sich ärztliche Hilfe zu holen. Zum anderen sagen Sie aber, naja, die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient ist ganz häufig nicht effizient. Können Sie uns mal ein konkretes Beispiel geben?
Naja, das konkrete Beispiel ist, dass Patienten zum Beispiel zum Arzt gehen oder zur Ärztin und schon gewohnt sind, weil sie nur 3 Minuten haben, das zu präsentieren, von dem sie hoffen, dass das Ergebnis ist, was immer sie sich vorgestellt haben. Einen gelben Schein zu bekommen, ein Rezept oder ähnlich. Das heißt, sie sprechen schon, wie ich jetzt auch, schnell und komprimiert in Arztsprech. Und das, was eigentlich wichtig ist, wird manchmal vergessen. Es gibt viele Patienten, die verlassen die Arztpraxis und das, was eigentlich wichtig gewesen wäre, ihre Ängste vor Corona von mir aus oder vor einer Krebserkrankung oder der Ehemann, der zu Hause ist und pflegebedürftig ist und mich daran hindert, vernünftig einzukaufen. Das wird einfach vergessen. Stattdessen wird ein Rezept mit nach Hause genommen und man hat das Gefühl, den eigentlichen Kern nicht getroffen zu haben.
Ist doch vielmehr ein strukturelles Problem als ein Problem zwischen Patient und Arzt, weil dieses Zeitfenster nur so kurz gegeben
ist. Ja, das Zeitfenster ist ein Punkt, aber es ist tatsächlich auch die Frage, wie sehr Arzt, Ärztin, PatientInnen sich wirklich begegnen in dem Moment. Also ob es gelingt, diesen Moment der Begegnung wirklich auch zuzulassen. Ich kenne das selber, da ich nun als Hausarzt gearbeitet habe, dass der Patient manchmal reinkommt und ich schon während der Patient reinkommt, der hat noch nicht mal guten Tag gesagt oder ich sag mal geschweige denn den Oberkörper freigemacht, da rattern bei mir schon Diagnosen, Ziffern, Rezept, alles ab. Und ich sage es hier mal etwas zynisch. Manchmal ist das alles schon im Computer eingetragen, bevor der Patient den Mund aufgemacht hat. Versus das Zutrauen, sowohl auf ärztlicher Seite als auch Patientenseite zu haben, diesen Moment der Begegnung erstmal ganz frisch, ganz neugierig zu gestalten.
Wie groß ist denn die Bereitschaft da auf der ärztlichen Seite? Es heißt ja so häufig, die Patienten, die sich schon etwas ergoogelt haben, das ist gar nicht gewünscht.
Ja, tatsächlich ist eine der großen Ängste der Ärzte, das sehen wir auch an anderen Stellen, weil wir bei uns in Witten und an anderen Stellen, wo ich sozusagen diese Idee gesät habe, den Patienten alles zeigen an Informationen, was wir über sie haben, auch über ein Online-Portal. Das heißt, der Patient, der jetzt Dinge weiß, könnte theoretisch mich Zeit kosten, weil er nachfragt. Das ist eine große Angst der Ärzte. Die Erfahrung zeigt, wir untersuchen das wissenschaftlich, dass das gar nicht unbedingt der Fall ist. Die Patienten wollen sozusagen Informationen und da, wo sie ernsthafte und berechtigte Nachfrage haben, da sollten sie auch fragen. Aber es ist nicht so, dass die Patienten nur ein Interesse haben, den Arzt an seiner Arbeit zu hindern.
Vielleicht haben Sie ja sogar schon erste Ergebnisse gesammelt. Sie haben ja an der Privatuni in Wittenherdecke so ein Experiment laufen. Das ist eine Universitätsambulanz, die Sie eingerichtet haben. Da sind die Patienten aufgefordert, erstmal selbst auf Ursachenforschung zu gehen. Wie läuft das ab?
Das läuft damit ab, dass wir als allererstes, wenn Patienten neu zu uns kommen, sie in ihrer eigenen Sprache, nicht in Medizinsprech, Arztsprech, nicht schon mit dem Stift in der Hand und irgendwelche Checklisten abhaken, sondern in ihrer eigenen Sprache fragen, das Problem, weswegen du heute gekommen bist, in deinen Worten, wie würdest du das nennen? Was wäre in deinen Worten aus deiner Sicht die Ursache?
Macht man das nicht sowieso?
Nein, man würde normalerweise zwar fragen, was führt sie zu mir, das stimmt, aber der Patient wäre mit dieser Einladung normalerweise schon gleich auf dem Pfad, möglichst medizinisch Diagnosen, Symptome zu liefern. Das heißt, er berichtet über, was weiß ich, Fieber oder irgendwelche anderen Dinge, die aufgetreten sind, die er gemessen hat. Aber die Frage, was sein Erklärungsmuster ist, ob das, was er hat, ernst ist oder nicht ist, ob er glaubt, das wird lange dauern oder schnell zurückgehen, wird noch was bleiben, was für Ängste er oder sie hat, das wird normalerweise gar nicht artikuliert. Bis dahin kommt man gar nicht.
Wir waren gerade an einem spannenden Punkt, nämlich bei der Auseinandersetzung zwischen Patientinnen und Patienten und Ärztinnen und Ärzten, diese Gesprächsverläufe. Sie sind da einem neuen Ansatz nachgegangen, nämlich zu sagen, der Patient muss selber erstmal schildern, was passiert und wie verläuft die Dokumentation.
Ja, also wir versuchen zunächst erst bei dem Patienten einzuladen, wirklich in seiner Sprache sein Problem zu schildern. Auch seine Ängste, seine Erwartungen. Also was wäre überhaupt aus Sicht des Patienten ein Behandlungserfolg? Wir Ärzte setzen immer voraus, dass es um Heilung oder um Gesundwerden oder dass sozusagen das, was ich glaube, was im Lehrbuch steht, was jetzt zu passieren hat, dass das auch automatisch das ist, was der Patient will. Wir erleben in unseren Fragen, wenn wir die Patienten einladen, in ihren Worten zu schildern, sehr oft, dass die Patienten sehr realistisch sind in Bezug auf das, was passieren soll. Und im Grunde genommen vielmehr auch erwarten, dass man sie ernst nimmt und zuhört und gemeinsam eine Lösung findet. Und ja, die Dokumentation läuft bei uns so, dass wir alles, was wir dokumentieren, was früher traditionell in den Karteikarten verschwand, in den berühmten Schiebeordnern, Schiebeschränken, all das nicht nur online verfügbar haben für uns, für das Team, sondern, und das ist, ich sage jetzt mal geradezu revolutionär, dem Patienten das im originalen Wortlaut zeigen. Der kann von zu Hause über ein Online-Portal wie beim Online-Banking in die Akte hineinschauen und alles sehen, was wir über ihn wissen.
Ad 1, Diskussion um Datenschutz, folgt dann ja immer. Ad 2, was kann der Patient dann alles lesen, was er vielleicht gar nicht über sich erfahren wollte?
Datenschutz, spannendes Thema, selbstverständlich. Und ich bin alles andere als ein Daten-Nerd sozusagen. Also jemand, der sich nur noch digital bewegt. Aber man muss sich vorstellen, dass heute praktisch die gesamte Dokumentation in den Praxen, auch den Kliniken, ohnehin digital verläuft. Da können also sehr, sehr viele mitunter sehr, sehr viele Menschen draufschauen. Nur nicht der Patient. Und im Sinne eines mündigen Bürgers, einer mündigen Patientin sozusagen, ist es geradezu zwingendermaßen erforderlich, dass der Patient auch Zugang hält.
Das gilt für manche Bereiche, aber man hört so häufig, da schleppt einer seine Röntgenbilder vom einem Arzt noch zum anderen. Also überall ist das noch nicht der Fall. Aber dann Punkt 2. Was kann ich über mich lesen?
Ja, ich lese praktisch alles, auch die Gedanken des Arztes. Das ist das Besondere. Nicht nur die Röntgenbilder, die Befunde, Labor, sondern auch, was der Arzt oder die Ärztin sich notiert über den Patienten, auch über seine Ideen, die was die Behandlung angeht oder was man vielleicht beim Folgebesuch noch überprüfen möchte. Da kann stehen, Patient ist übergewichtig oder Patient ist nervt. Oder auch Dinge wie Frage nach psychischen Erkrankungen. All das steht da und der Patient kann das dann tatsächlich original so zu Hause am Küchentisch mit dem Laptop, mit der Ehepartnerin, dem Partner, der Tochter, die Krankenschwester ist oder Pfleger, dem Sohn lesen.
Wenn jemand dann liest, Sie haben dieses Beispiel genommen, da steht dann Patient nervt. Wie reagiert dann jemand auf seinen Arzt?
Also erstaunlicherweise, ich habe dieses Projekt, das heißt Open Notes aus den USA, wo ich im Rahmen meiner Arbeit als Wissenschaftler in Harvard in dieses Team gehörte, das das entwickelt hat. Ich habe das Projekt nach Deutschland mitgebracht. Wir sind hier im Moment noch die ersten in Witten, die das machen. Und wir haben es natürlich wissenschaftlich untersucht. Also die Tatsache, dass ich da Dinge lese, die mir nicht gefallen, das stimmt, das passiert. Etwa 30% der Patienten berichten, dass es Dinge gibt, wo sie, ich sag mal, kurz innehalten müssen. Aber weit weniger als 10%, 3-5% der Patienten sind wirklich, ich sag jetzt mal, aufgebracht und versuchen dann, den Arzt oder die Ärztin darauf anzusprechen. Will sagen, die Dinge, die dort dokumentiert sind, das ist ja etwas, was der Arzt, die Ärztin in dem Moment sich ernsthaft überlegt hat und dokumentiert hat. Jetzt gibt es ja einen Grund, darüber auch mit dem Patienten zu sprechen. Also, wenn dieser seltene Fall auftritt, dass der Patient aufgebracht ist, würde ich sagen, gut so, dann lass uns drüber reden.
Die Frage ist, schreiben die Ärzte das dann auch noch, wenn es dokumentiert wird?
Auch das haben wir untersucht. Man könnte denken, dass der gläserne Arzt jetzt alles versucht zu verstecken, um bloß nicht, ich sage mal, Haftpflichtprozesse oder andere Dinge in Kauf zu nehmen. Nein, im Prinzip, um es kurz zu machen, bei psychischen Erkrankungen wird etwas mehr umschrieben. Das schauen wir uns auch gerade noch mal genauer an. Das muss man auch wirklich mit großer Vorsicht sich anschauen. In allen anderen Bereichen im Prinzip vergessen die Ärzte irgendwann, dass die Patienten im Hintergrund mitlesen können.
Machen ist wie wollen, nur krasser. Diesen Satz hörte ich neulich, Professor Tobias Esch. Was erleben Sie, wenn Sie mit Ihren Vorschlägen bei Ärzteverbänden, bei Juristen, bei Politikern sind?
Also ich werde überall freundlich eingeladen, kriege überall ein freundliches Schulterklopfen, sowohl von den ärztlichen KollegInnen, auch der verfassten Ärzteschaft, auch von Patientenverbänden, von VerbraucherschützerInnen etc. Also überall wird die Idee von Transparenz in der Kommunikation gut gefunden. Und dann kommt aber das Aber, wenn es darum geht, tatsächlich in die Unterstützung zu gehen. Die einen fürchten den transparenten, gläsernen Arzt, rechtliche Auseinandersetzungen. Die anderen haben Sorge, dass es Datenprobleme oder Privatsphärenverletzungen geben könnte. Und all das, wir haben das gut untersucht, wir können das sehr gut zeigen. Das passiert in verschwindend geringem Maße. Die Vorteile sind dramatisch überwiegend, aber letztendlich die Bequemlichkeit und die Angst vor Veränderungen lässt Menschen das nicht tun.
Wo gibt's Erkenntnisse, wie das Ganze läuft? Sie waren ja in Boston, haben dieses Projekt gestartet. Läuft das in den USA bereits?
Ja, in den USA, in Harvard damals gestartet von dem Originalteam dieses Open Notes Projektes, dem ich angehören durfte. Mittlerweile über die gesamten USA ausgeschüttet sozusagen. Weit mehr als 50 Millionen Patienten, die daran teilnehmen. Und jetzt ganz frisch, seit einem Monat ist das aufgrund der sehr positiven Daten, nicht nur positiv, man muss fast sagen, dramatischen Daten, weil das so einen Mehrwert bringt, ist es für alle ÄrztInnen in Amerika Pflicht geworden.
Wie ist es Pflicht geworden? Wer hat da Druck gemacht?
Also am Ende des Tages erstaunlicherweise eine Kooperation zwischen den Verbraucherschützern, die anfangs auch eher skeptisch waren von wegen Internet, Daten, am Ende einhellig der Meinung waren, das muss man machen, weil das so positiv ist. Auch die Ärzte, vorher skeptisch, würden diese aufmüpfigen Patienten meine ganzen Arbeitsabläufe durcheinander bringen, die wissenden und informierten Patienten. Nein, die Arztbesuche verliefen effektiver, Patienten waren besser informiert. Man kam schneller zu dem Punkt, musste nicht alles in diesem einen 3-Minuten-Gespräch abladen, sondern durch diese Funktion konnten Patienten Dinge nachlesen. Also auch die Ärzteverbände in Amerika waren am Ende dafür. Die gesamte Ärzteschaft, die Politik war dafür. Alle Mauern sind eingestürzt. Ja.
Wie sehr lässt Sie persönlich das denn verzweifeln, wenn Sie hören, ja, das Experiment lief gut, ich würde das ganz gerne auch machen. Sie haben die Erfahrungswerte von der Privatuni in Wittenherdecke. Aber ansonsten ist die Bereitschaft hier in Deutschland nicht besonders groß?
Sie ist nicht besonders groß. Nun bin ich jemand, der glücklicherweise mit dem ausgestattet ist, was man Resilienz nennt. Also mich kriegt man nicht so schnell klein. Und ich sehe halt eher das Gute, das Glas halb voll als halb leer. Will sagen, es ist sehr langsam in Deutschland. Wir sind nach wie vor in Witten die Einzigen. Aber die Bereitschaft und die Tatsache, dass wir immer mehr Innovation jetzt dann endlich doch auch durch Corona gesteuert im Gesundheitswesen sehen, dass wir sehen, dass auch die Patienten wieder eine Stimme erlangen. So sehr man das manchmal auch nicht mag und Dinge, die da passieren, im Extremfall vielleicht auch mal sehr kritisch hinterfragen muss. Aber wir sehen, die Mündigkeit der Bürger nimmt zu und den Ärzten wird jetzt doch auch mehr auf die Finger geschaut. Ich glaube, das wird langsam, aber wir werden vorankommen.
Das Nichts ist nicht nichts. Das schreiben Sie in Mehr Nichts, Ihrem neuen Buch. Wenn Sie das so schreiben, dann denken Sie erstmal woran?
Ich denke daran, dass wir alle den Tag damit verbringen, dieses Nichts, dieses Was wäre, wenn ich jetzt mal nichts zu tun habe? Oder wenn ich nichts habe, worüber das ich mich beklagen muss? Oder wenn ich nichts habe, was mich stört? Oder kein Corona ist? Oder irgendwas, was mich im Außen fesselt? Wenn ich einfach nur mal bei mir bin, eine innere Einkehr mit mir habe, kann ich das aushalten? Was wäre dann? Ist dieses, was sich dann ergibt, wenn ich nichts mache, ist das etwas, was einfach nur leer und öd und frustrierend ist? Oder habe ich nicht die Chance, wenn ich mich selbst treffe, vielleicht alles und die ganze Fülle des Lebens in diesem Moment zu entdecken?
Sie haben dann ja versucht, unsere Gesellschaft zu analysieren und zitieren da einen Soziologen, nämlich Hartmut Rosa, war auch schon hier in der Sendung. Und der sagt, der Wutbürger sei Symptom eines Befundes, den er als rasenden Stillstand bezeichnet. Wie ist das zu verstehen?
Wir alle neigen dazu, ich auch, das ist sehr menschlich, dass wir unsere Befindlichkeit, unser vielleicht Nicht-Wohlsein im Außen versuchen zu erklären. Es sind die Verhältnisse, es ist die Politik, es ist der Nachbar, der zur falschen Zeit Rasen mäht, es ist jemand, der seine Corona-Maske nicht richtig trägt, die Nase rausguckt. Es sind immer irgendwie die anderen und dadurch werde ich unfrei. Ich bin sozusagen ständig in der Sicht nach außen und versuche, meine Probleme außen zu lösen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass die Wut, die damit verbunden ist, die sich nach außen projiziert, nicht die Lösung sein wird, sondern das Aushalten können, in der Innenschau sozusagen bei mir selbst anzufangen und erstmal aus der Perspektive der Innenschau zu schauen, kann ich einen Raum der Freiheit, des Durchatmens, des Ankommens in mir selbst finden.
Klingt ja super in der Theorie. Jetzt haben wir nur die Praxis und es gibt Empörungswellen eine nach der anderen. Neulich gab es das Beispiel der Satire alles dicht machen. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe das genauso wahrgenommen wie viele unserer MitbürgerInnen. Ich habe mir dann angefangen, diese Videos, über die alle schon längst sprachen und keiner sie gesehen hatte, zumindest etliche anzuschauen. Meine primäre Reaktion war, und ich wurde dann natürlich auch von vielen Kollegen darauf aufmerksam gemacht, Tenor geht gar nicht, ganz schlimm. Meine primäre Reaktion war zunächst erstmal, da sind Menschen, denen geht's nicht gut. Die formulieren eine Leidhaftigkeit. Etwas, was sozusagen andere mit Wut versuchen zu formulieren, versuchen sie mit Satire oder wie auch immer mit einer persönlichen Betroffenheit zu formulieren. Das ist legitim. Und das Zweite war, dass ich dachte, Mensch, lass uns doch miteinander großzügig sein. Lass uns doch aushalten. Das schaffen wir doch. Wir schaffen das doch auszuhalten, dass jemand vielleicht eine andere Meinung hat oder vielleicht auch einen Ort, einen Zeitpunkt wählt, der vielleicht nicht richtig ist. Ich kann doch anerkennen, dass da draußen Leid ist und Tod ist und das in seiner ganzen Fülle und Schwierigkeit und Komplexität anerkennen und trotzdem sagen, mein Wasserhahn zu Hause leckt oder aber ich bin in meiner Existenz bedroht als Künstler und Freischaffender. Das sind Dinge, die stehen nebeneinander, die müssen nicht schwarz oder weiß, die müssen nicht, das eine wischt nicht das andere aus.
Wir erleben es nur leider in vielfacher Weise anders, gerade durch viele sogenannte Social Media Kanäle. Was wäre also da der Ansatz? Weil da ist man ja so schnell mit dabei, da muss jemand nicht erst den Zettel und Stift in die Hand nehmen, eine Briefmarke draufkleben, so wie es früher war. Es geht so schnell.
Ja, es ist der Punkt, dass wir oft dazu neigen, einerseits in der Anonymität des Netzes uns zu verstecken und in dem Verstecken Dinge zu tun, die wir vielleicht selbst, wenn wir jemanden ins Gesicht schauen würden, niemals sagen würden. Und wenn man Menschen das zeigt, was sie da gesagt haben, wenn sie darauf angesprochen werden, dann erschrecken sie manchmal über sich selbst. Das heißt, ein erster Ansatz wäre, könntest du das, was du jetzt online sagst, auch der Person wirklich von Auge zu Auge ins Gesicht sagen? Und wie würde sich das anfühlen für dich, aber in deiner Vorstellung auch für das Gegenüber? Wäre das okay für dich? Und wenn es so ist, dann mach es halt. Aber dieser Prozess der Innenschau, dieses wirklich authentisch sein, des Nicht-Versteckens, ist etwas, das uns nicht abgenommen wird. Im Netz sind wir alle unsichtbare Datenpunkte und diese Anonymität, das ist das eine der zentralen Forderungen dieses Buches Mehr Nichts, diese Anonymität wird uns am Ende nicht glücklich machen. Glücklich macht uns Beziehung und Begegnung.
Gesundheit ist eine Entscheidung, das schreiben Sie in Ihrem Buch und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, Sie waren ja auch mal Pflegehelfer, haben 2 Jahre lang auf einer Krebsstation gearbeitet. Wenn Sie Patientinnen und Patienten mit so einem Satz dort gekommen wären, wie wäre da vermutlich die Reaktion gewesen?
Ja, erstaunlicherweise kommt dieser Satz oder begann dieser Satz in mir schon zu reifen, genau zu der Zeit, weil ich festgestellt habe, oder das klingt jetzt sehr anmaßend, weil zu beobachten war, dass Menschen in schwersten Krisenzeiten, sogar in schweren Krankheitszeiten, auch solchen, die nicht mehr heilbar sind, ja, vielleicht sogar tödlich verlaufen, dass sie trotzdem so unterschiedlich sein können, wie es nur geht. Ja? Der eine kann Heiler sein, auch für andere, selbst unter Inkaufnahme des Verlustes des eigenen Lebens. Oder ich sag mal zumindest in der Akzeptanz, dass es so ist. Und schon ein Bett weiter ist jemand, der sich wehrt mit allem, was er hat, was auch genauso nachvollziehbar ist, aber was ein völlig anderes Erleben ist. Und insofern hat mich immer fasziniert die Tatsache, ist es möglich, sich als Patient, als Bürger, als Mensch zu entscheiden, ob ich mich als ganz, als heil, als gesund erlebe und zwar nicht in Ignorieren oder Ignoranz gegenüber dem medizinischen Befund, sondern trotzdem kann es sein, dass ein Arzt in seiner Kurve sagt, das und das ist nicht in Ordnung. Und gleichzeitig ich als Patient sage, ja, in deiner Sprache ist das so, aber in meiner Sicht, in meiner Deutung deiner Befunde komme ich zu dem Schluss, ich bin ganz und ich bin heil. Oder zumindest an mir ist mehr gesund als krank.
Trotzdem ist diese Frage doch dann so schwierig. Das geht, wenn ich Sie richtig verstehe, erstmal um das Annehmen. Aber wenn da eine Diagnose ist, Sie sind unheilbar krank, mir selber dann zu sagen, ich bin gut damit.
Genau, also insofern ist gut, dass Sie nochmal nachfragen, weil ich will nicht den Eindruck machen, als würde ich quasi zynisch oder die Menschen dazu anleiten, sich eine rosarote Brille aufzusetzen. Darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, dass es wichtig ist, sich auch im Kontakt mit Ärzten darüber bewusst zu werden, mit welcher Definition von Gesundheit mein Gegenüber gerade arbeitet. Ein Arzt arbeitet mit Normalwerten oder Referenzwerten, die auch nicht immer Normalwerte sind. Das ist ein anderes Thema. Ich will sagen, da gibt es Fachgesellschaften, die legen fest, das ist gesund und das ist krank. Und das ist gut so. Ärzte müssen so handeln, damit sie Algorithmen haben, damit sie Dinge sozusagen verstehen und einordnen und dann auch behandeln können. Und wenn ich diese gleiche Definition von Gesundheit teile mit dem Arzt, dann wird der Arzt das Zepter in der Hand haben und sagen, aufgrund meiner Werte ist es so und so. Und ich werde als Patient sagen, alles klar, was soll ich jetzt tun, lieber Arzt? Und das ist in Ordnung, total in Ordnung. Aber auf langer Tradition basierend, in den vielen philosophischen Strömungen oder auch im letzten Jahrhundert, Viktor von Weizsäcker, Ture von Uexküll, psychosomatische Medizin, die Frage sozusagen, ist Gesundheit auch eine Interpretation meiner Realität, eine andere Sicht auf Gesundheit? Wenn ich die habe, könnte es sein, dass ich für mich als Patient entscheide, ich bin gesund. Und das ist eine andere Form, auf Gesundheit zu schauen.
Das kann allerdings natürlich auch nach hinten losgehen, wenn wir an Beispiele denken. Da hat jemand Krebs, bekommt eine Chemotherapie, beschließt irgendwann, nee, die Chemotherapie ist nichts für mich. Ich mache das mit anderen Mitteln. Mhm. Vielleicht hätte die Chemotherapie dann aber die Patientin, den Patienten gesund gemacht. Also das meinen Sie nicht,
das
oder?
Das meine ich überhaupt nicht. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich überhaupt nicht zu denjenigen gehöre, die Medizin, ich bin selber durch und durch Mediziner und liebe die Medizin, quasi als kann man machen oder nicht machen, hinstellen will. Nein, ich bin auch kein Anhänger der Alternativmedizin, weil der Begriff alleine impliziert, es gäbe etwas, das besser oder schlechter sei. Ich bin allerdings ein großer Anhänger davon, miteinander zu sprechen, im Dialog zu sein. Und genau diese Frage, exakt diese Frage, was schlägst du vor, Arzt? Was sagt mir mein Gefühl? Was sind die Befunde? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und sich gemeinsam in einer gemeinschaftlichen Auseinandersetzung darüber zu unterhalten, was ist das Ziel? Welche Form von Gesundheit streben wir an und wo finden wir meinen ganz individuellen Weg?
Ich möchte gerade noch eine E-Mail zitieren, die uns Christine Girzen aus Nütingen geschickt hat. Sie schreibt nämlich, danke Herr Professor für Ihre Aussagen. Ich habe Krebs und ich fördere immer den gesunden Anteil in mir und finde es wichtiger als meine Diagnose. Können Sie wahrscheinlich unterschreiben, die Aussage, ne?
Genau, den inneren Arzt, das Gesunde stärken, selbst wenn damit vielleicht die Heilung nicht eintritt, sondern die Dinge gleichzeitig tun.
Sie haben ja ganz viele Widersprüche ausgemacht, über die wollten wir weitersprechen. Spannend fand ich zu lesen, Sie beschreiben da eine Lebenstreppe und das sei ein umgekehrtes U. Was für eine Aussage steckt dahinter?
Ja, dahinter steckt eine Beobachtung, dass wir vor vielen Jahren, ich komme ja auch aus der Neurowissenschaft neben meiner medizinischen Tätigkeit und wir forschen über das Belohnungssystem im Gehirn und demnach gibt es verschiedene Arten des Glücks, das jugendliche Glück, dieses große Augen, sich etwas vorstellen, etwas abenteuerlich erwarten, denn das Glück, wenn einfach eine schwierige Phase, eine Diagnose vielleicht, eine Pause einlegt, ein Konflikt, ein Streit, also eine Erleichterung und dann das, was ich Zufriedenheit oder Glückseligkeit, inneren Frieden nenne. Und diese unterschiedlichen Arten von Glück finden wir zu bestimmten Zeiten im Leben besonders ausgeprägt. Und die Zufriedenheit, das war zunächst erstmal ein Modell, hätte man, so nahmen wir an, eher auch im Alter finden müssen. Und dann hatte ich die große Chance, im Rahmen meiner Gastprofessur in Harvard an einen ganz großen Datensatz ranzukommen mit über 200.000 Personen, die über 40 Jahre begleitet worden waren. Und dann habe ich an diesen Datensatz sozusagen die Frage gestellt, kann es sein, dass jenseits von Diagnosen und abnehmender körperlicher Gesundheit die Befindlichkeit, die Zufriedenheit zunimmt, wo meine Harvard-Kollegen noch gesagt haben, das ist abwegig, warum soll das so sein?
Es geht einem schlechter und man soll zufriedener sein.
Ja, was soll diese Frage, das ist abwegig, das kann ich nicht. Lass uns mal gucken, schauen wir mal. Und dann haben wir es gemacht und es war wirklich eine der Aha-Momente in meinem Leben, ein Gänsehautmoment als Wissenschaftler, dass plötzlich sich zeigte, dass obwohl die körperliche Gesundheit abnimmt, das Befinden, die subjektive, das Gefühl für das Leben, die Zufriedenheit, dass das zunimmt.
Heißt also im Umkehrschluss, so zur Mitte des Lebens geht es uns gar nicht so gut.
Genau, also das ist ein umgekehrtes, nein, nicht ein umgekehrtes, ein U tatsächlich. Nämlich in der Jugend, da sind wir voller Glück und Erwartung. Dann kommt diese mittlere Phase, wir nennen das Tal der Tränen, wo das Leben eher kurze Momente der Erleichterung beinhaltet für viele, wo es schwer ist. Wo es darauf ankommt, nicht aus der Bahn zu geraten, nicht die Leitplanken sozusagen zu verlassen. Und die gute Nachricht ist, wenn wir das überstehen, dann wird es statistisch gesehen für die meisten wieder immer besser.
Jetzt sind Sie statistisch im Tal der Tränen. Wie geht's Ihnen?
Knapp durch.
Nein, aber das ist ja die Frage. Also stimmt das tatsächlich? Weil sowas reflektiert man doch als Wissenschaftler wahrscheinlich auch an sich selbst.
Ja, natürlich. Also wir haben das schon an sehr großen Datenmengen gesehen. Wir haben dazu auch Interviews mit vielen Menschen gemacht. Natürlich in der eigenen Familie gefragt. Und tatsächlich berichten einem sehr, sehr viele Menschen, meine eigene Mutter zum Beispiel, dass das so ist. Und ja, ich kann inzwischen auch selbst feststellen, dass dieses Gefühl, ich muss nicht mehr alles, ich habe schon, ich kann mehr. Also diese Freiheit, die sich entwickelt, nicht mehr jedem hinterherlaufen zu müssen, nicht mehr jedem etwas beweisen zu müssen, es auch mit Schmerzen und schwierigen Situationen aushalten zu können, zu wissen, dass das Leben endlich ist und ja, es gibt schlimme Dinge auf der Welt und ich muss was ändern und will das auch, aber ich darf daran nicht kaputt gehen und verzweifeln. Dieses Gefühl, das wächst.
Trotzdem einen anderen Widerspruch fällt mir gerade ein, gibt es ja dennoch, wenn Sie so sagen, ja, in der Jugend ist es alles so gut und glücklich. Jetzt gerade in der Pandemie erlebt insbesondere die Jugend eine ganz besonders schwierige Phase und eine große Verunsicherung, spricht gegen Ihre These.
ich will mal so sagen, also wir haben diese U-Kurve inzwischen in vielen, vielen Ländern gesehen, ganz unterschiedlichen Zeiten. Länder, die Kriege hatten, wie Deutschland, Australien dagegen nicht, dort finden wir das auch. Das scheint ein biologisches Prinzip zu sein und ich beschreibe das ja auch in dem Buch und an anderen Stellen wirklich auch detailliert, dass das schon so sein wird. Ob jetzt durch die Corona-Krise wir erleben, dass eine Generation von ihrer eigentlich vorgesehenen U-Kurve abgehalten wird, weil sie in der Phase, wo das Leben sozusagen Abenteuer ist, rausgehen, sich messen, Risiken eingehen, sich begegnen, so eingeschränkt ist, dass möglicherweise diese eigentliche U-Kurve sich nicht so richtig entwickeln kann. Das beobachte ich ehrlicherweise auch mit großer Sorge.
Als Gesundheitsforscher sind Sie auf die eine zentrale Frage gestoßen, die es zu beantworten gilt und die jeder für sich im Leben beantworten muss. Wie lautet die?
Kannst du es mit dir selber aushalten?
Welche Antwort haben Sie für sich gefunden?
Ich arbeite dran. Ich kann nur nicht sagen, dass ich jeden Tag sagen würde, ich bin super, sich immer auf die Schulter klopfen und sagen, toller Typ.
Sondern darum geht es ja, glaube ich, auch gar
darum
nicht,
darum geht es nämlich nicht, ganz genau. Es geht um die Frage, ob wenn ich mir selbst begegne, ob ich freundlich mit mir sein kann. Auch kritisch, wie ein guter Freund auch manchmal sich einen Rat gibt und sagt, pass mal auf, das hast du echt versemmelt. Kann ich mit mir selber kritisch, aber freundschaftlich sein und mich erstmal annehmen? Was bedeutet, dass ich mir Dinge zutraue, dass ich dieses Zutrauen in mir nähre und dass ich am Ende auch die Ängste, die ich habe, nicht wegdrücke, sondern mich auch mit meinen Ängsten erstmal auch in den Arm nehmen kann.
Da gibt es schöne Rückmeldungen der SWR1-Hörerinnen und Hörer. Ich möchte gerne Tobias zitieren, der geschrieben hat zum Thema U-förmige Glückskurve, über die wir eben gesprochen haben. Ich habe einen unheilbaren Hirntumor, bin damit aktuell in Chemotherapie und führe trotzdem ein glückliches Leben. Also er hat die Frage offensichtlich für sich beantworten können.
Ja, das ist genau dieses Bild, von dem ich spreche. Ich mag eben diese Entweder-Oder-Geschichten nicht, diese Alternativbilder, sondern ich mag das Bild von sowohl als auch, von Dinge benennen, wie sie sind, großzügig sein im Benennen, Dinge zulassen. Und ja, du hast Krebs. Und ja, wir wissen nicht, wie das endet. Aber was an dir ist alles gesund? Was an dir funktioniert? Wie schnell neigen wir dazu, auch bei weniger dramatischen Situationen, all das Negative, was da ist, zu benennen und verlieren den Blick für all das, was gesund ist, was heilsam oder heil ist?
Nur um nochmal nachzufragen, es kann aber auch nicht dann so laufen, dass man immer sagt, ja, passt schon, ich nehme alles an, wie es ist, weil das würde die Welt am Ende ja auch nicht weiterbringen. Es braucht ja eine gewisse Motivation, eine Veränderungsbereitschaft.
Absolut. Das ist das Bild, dass man aus dem Annehmen von sich selbst eine gewisse Klarheit auch entwickelt, dass das, was ich tun und ändern kann, dass ich das tunlichst tun möge. Um aber nicht an dem zu verzweifeln, was ich nicht ändern kann. Oder anders gesagt, die Fähigkeit oder die Aufforderung, könnte man fast sagen, sich auch um sich selbst zu kümmern, um seinen Körper, um seine seelische Gesundheit, um seinen Schlaf, seine Bewegung, seine Ernährung, ist eine Voraussetzung, damit ich in der Welt Vorbild sein kann und einen Unterschied machen kann.
Jetzt möchte ich es gerne runterbrechen an ein Beispiel, was wir im vergangenen Jahr erlebt haben, dass 9000 Pflegehelfer, und ich nenne es, weil sie selbst mal Pflegehelfer waren, 9000 Pflegehelfer gesagt haben in Deutschland, ich packe das nicht mehr, ich gebe diesen Beruf auf. Wir brauchen diese Menschen aber ganz unbedingt, weil es so eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe ist. Wir diskutieren das und da heißt es, ja, es braucht jetzt Tariflöhne. Und trotzdem, was können die Menschen für sich tun?
Also zunächst erstmal, der Befund ist wirklich so, wie Sie sagen, und das ist ganz furchtbar. Ich beschreibe das auch im Buch in einem Kapitel, die Menschen hinter den Masken, und beschreibe genau diese, ja, auch das, ich sag's jetzt mal manchmal, das Elend auch, was es bedeutet, heute in dem Gesundheitssystem seinen Job zu machen, mit all den Ambitionen, für die man mal angetreten ist. Und auf der Systemebene ist eines der größten Probleme, neben einfach dem Leid, dem Stress, den man erlebt, die sogenannte Illegitimität der Aufgaben. Will sagen, ich verbringe viel Zeit mit Dingen, die eigentlich nicht den Kern meiner Aufgabe darstellen. Nicht am oder mit dem Patienten. Da, wo ich den Unterschied machen kann. Was kann ich für mich selber tun? Ganz wichtig ist, immer wieder diese Räume des Abstands herstellen. Nämlich empathisch sein, was ganz wichtig ist, nicht nur für den Patienten, auch für mein Glück. Empathisch sein heißt nicht, dass ich im Leid des anderen vergehe, sondern idealerweise habe ich die Fähigkeit zu sagen, ich sehe dein Leid, ich bin bei dir, aber dein Leid ist dein Leid und das bin nicht ich. Dafür muss ich mich um meinen Körper kümmern, ich muss mich bewegen, ich muss regelmäßig schlafen, ich muss gucken, dass ich mich ausreichend ernähre, dass ich Momente der inneren Einkehr habe, aber dass ich vor allen Dingen diesen Abstand hinbekomme.
Nur das alleine kann es ja noch nicht sein, da es auch strukturelle Probleme gibt. Wir hatten beispielsweise Krankenschwester Nina Böhmer zu Gast, die sagte, ja, sie arbeitet deswegen in einer Zeitarbeitsfirma, nimmt sehr lange Anfahrtswege in Kauf, weil sie dann eher in der Selbstbestimmung ist. Das war für sie ein ganz wichtiger Punkt. Also da scheint in diese Systempflege ein struktureller Fehler zu sein.
Ja, die Selbstbestimmung absolut, das ist natürlich für jeden auch nachvollziehbar, dass in dem Moment, wo ein Patient in Not ist, ich mich zurückstelle. Nur die Tatsache, dass das Bild, die Rolle sozusagen des Pflegenden oder des Arztes, des Heilenden, des Therapeuten im System immer getriggert wird von der Not des anderen, hat dazu geführt, dass man eben sehr schnell die Türen und Toren geöffnet hat dafür, die Zeit zu verknappen, Menschen nicht mehr die Räume zu geben, um selbst sich zu reflektieren, auch gemeinschaftlich zusammenzukommen. Da müssen wir dringend nachsteuern und wir müssen die Menschen natürlich auch besser bezahlen.
2 Jahre lang waren Sie Pflegehelfer auf einer Krebsstation. Was hätte Sie denn in diesem wichtigen Beruf gehalten?
Eine super Frage. Die Wertschätzung dem Beruf gegenüber, die Bezahlung jetzt, das war damals für mich die Motivation, war sicherlich nicht das Geld, aber ich sah das natürlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen, dass das schon eine wichtige Frage ist, ob die Wertschätzung sich auch ausdrückt in Belohnung durch Geld.
Also Klatschen im alleine reicht nicht.
Und was mich fasziniert hat, waren vor allen Dingen Kolleginnen, einige, die ich da noch von damals im Blick habe, die so herrlich über die Grenzen dessen, was man normalerweise tut, hinausgegangen sind, die am Sonntag die Türen der Zimmer aufgemacht haben, einen Ghetto-Blaster auf den Flur gestellt haben und dann polnische Polka-Musik gemacht haben und die Damen ohne Haare teilweise im Rollstuhl aus den Zimmern geholt haben und getanzt haben. Oder eine Pflegerin, die mit einem herzhaften Lachen, jenseits aller gelernten Griffe, wie man sonst Patienten aus dem Bett holt, sie einfach geherzt hat. Also will sagen, wenn es möglich gewesen wäre, die Begegnung, diese menschliche Begegnung, die für mich immer das Zentrale war, so sehr zu einem Beruf zu machen, dass das am Ende der Lernweg, mein eigener Reifungsweg sein würde, dann wäre ich vielleicht sogar in dem Beruf geblieben.
Wird der Idealismus der Pflegekräfte ausgenutzt?
Ja, ganz eindeutig. Gerade weil die Begegnung so im Zentrum steht und das würde ich für Ärztinnen und Ärzte wie auch für Pflegende gleichermaßen in Anspruch nehmen, dass dieses Menschliche, das Menschelnde ist, das, ich will gar nicht mal sagen, dieses Helfen wollen, das ist mir zu einfach, dieses Menschelnde, dieses Begegnen, das, was mich in den Beruf bringt, das, weswegen ich auch verletzlich bin und warum ich auch ausnutzbar bin, weil wenn jemand in Not ist, dann bin ich ja da und wenn jemand Drittes sagt, okay, dann würdest du das auch machen für weniger Geld? Würdest du es auch machen mit mehr Arbeitszeit? Würdest du es auch machen mit weniger Freizeit? Wo ist die Grenze, wenn man sie langsam verschiebt, wo ich irgendwann sage, hier ist Schluss? Das ist ein ganz perfider Prozess.
Ja, Sie haben schon gesagt, also es braucht unbedingt auch eine bessere Bezahlung. Jetzt gibt es die Überlegung, Tarifgehälter in der Pflege verpflichtend zu machen. Ist also überfällig, Ihrer Meinung nach?
Ja, das ist so quasi das Mindestmaß, also sozusagen die Mindestbarriere, die wir da einziehen sollten. Und trotzdem sollten wir nicht verwechseln, dass die Bezahlung, die ausreichend und im Idealfall mehr als das sein sollte, dass die nur quasi eine Grundanerkennung ist, dass es wirklich mehr geht auch im gesellschaftlichen Miteinander. Die Auseinandersetzung mit Leid, mit Sterben, mit Tod, mit Vergänglichkeit unserer eigenen wohlgemerkt, wir sprachen darüber, aber auch als solches, des Lebens als solches, dass wir dem, was früher traditionell in den Kirchen vielleicht angeboten wurde und heute auch nicht mehr, weil die Menschen nicht mehr zur Kirche gehen, sprich, dass wir dem mehr Raum geben. Da Geld ist eines, wir müssen es in unserer gesamten öffentlichen Diskussion viel mehr über diese Themen sprechen.
Dass die Begegnung so wichtig ist. Ich möchte noch auf einen Punkt kommen, weil Sie ja sagen, mehr nichts und Sie fordern mehr vom Nichts. Wenn man Ihren Lebenslauf liest, dann liest er sich eigentlich wie ein Workaholic. Und wenn Sie dann mit so einer Forderung kommen, mehr vom Nichts, wo haben Sie sich denn in den vergangenen Jahren eher zurückgenommen?
Tatsächlich ist es so, dass die Dinge, die ich in dem Buch hier beschreibe, versuche ich alle selbst auch so einzulösen. Also walk your talk. Eines meiner größten Herausforderungen, aber auch Ziele ist, authentisch zu sein. Also ich beginne den Tag mit Yoga und Meditation. Ich versuche, Momente der inneren Einkehr zu haben. Ich versuche, meine Freundschaften, Menschen, die mir wert sind, zu pflegen. Ich versuche, mich inspirieren zu lassen und Menschen zu begegnen. Und all das gibt mir Luft, mich nicht mit den Dingen zu beschäftigen, die sozusagen mich wegbringen von dieser Begegnung. Und da gibt es wahnsinnig viel, was man entrümpeln kann, was einem Zeit schenkt.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1, Leute. Professor Tobias Esch.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.